bis jetzt beginnen, ja, aus wichtigen Gründen nicht mehr dort vor mir sitzt. Respektabel ist, sehr verehrter Herr Professor Gander, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, verehrte Damen und Herren. Ich stehe hier, weil ich den Vertretern der Albert-Ludwig-Universität, insbesondere Professor Schiefer, Frau Professor Richner und Professor Gander, zu danken habe. Ich habe zu danken für das Hausrecht, dass sie meinen Denkversuchen und Denkspuren gewähren und für die Ehre, die sie mir durch die Nachbarschaft mit Edmund Husserl verweisen. Zu danken habe ich auch Frau Dr. Regula Giuliani, die, wie schon erwähnt, den Stein ins Rollen gebracht hat. Es war schon genug von mir die Rede, also werde ich über mich jetzt schweigen. Ich möchte nur noch mal betonen, wie sehr ich es schätze, dass die Universität im Ganzen bei einem solchen, einem bestimmten Fach zugehörigen Unternehmen beteiligt ist und eine Öffentlichkeit schafft, die über die Fächergrenzen hinaus geht. Ich habe mehrfach mit Kollegen anderer Fakultäten hier in Freiburg zu tun gehabt, auch das wurde schon erwähnt, und ich bin dankbar, dass ich an diesem Ort hier auf diese Weise an ihrer Forschung teilnehmen kann. Ein kurzes Wort nur über das Archiv. Klingt das Archiv nicht nach Aktenstaub? Man kann es auch anders sehen. Archiven bieten mehrfache Chancen. Sie möchte ich kurz charakterisieren. Sie fördern ein Langzeitgedächtnis, das der Forschung ein Profil gibt, das über kurzlebige Trends hinausweist. Sie dienen ferner der Verkörperung von Ideen, die einer ideologischen Indienstnahme widersteht. So ist eine Universität wie diese hier ein Zeitort und keine bloße Ansammlung von Planstellen. Und schließlich bescheren Archive, wie etwa das Husserl-Archiv, Gedanken im Rohzustand, die mehr mit Werkstätten zu tun haben als mit traditionellen Museen. Ich zitiere abschließend Michel Foucault. Er verlegt das Archiv an einen Saum der Zeit, eine Zeit, die unsere Gegenwart umgibt, sie überragt und auf sie in ihrer Andersheit hinweist. Andersheit, damit ist schon ein Stichwort gegeben für die Normalität im Widerstreit, von der im folgenden Vortrag die Rede sein soll. Das Verhältnis des Normalen zum Anormalen und Pathologischen erscheint vielfach als ein Spezialproblem, das den Kern von Philosophie und Phänomenologie nicht berührt. Für Normen gilt dies natürlich nicht. Doch dies hat man lieber in der harten Währung des Normativen und nicht in der weichen Währung des Normalen. Für Letzteres wären dann einzig Psychologen, Physiologen, Pädagogen, Therapeuten oder auch Technologen zuständig. Die Folge einer solchen einseitigen Betrachtung wäre die, dass Normen hauptsächlich daran interessieren, was ihre Geltung betrifft, nicht ihre Wirkung und ihre Entstehung. Diese Zurückhaltung ist nicht nur sachlich zweifelhaft, sie beraubt die Philosophie, speziell auch die Phänomenologie, um die es uns hier vorwiegend geht, eines beträchtlichen Potenzials. Bei Husserl, dessen 150. Geburtstag wir heute begehen, war dies nicht so. Er sprach ausdrücklich von den ungeheuren Problemen der Anormalitäten. Meine eigenen Überlegungen knüpfen an Husserl an, indem die zwei Titelbegriffe wählen, nämlich Normalität und Widerstreit, die beide bei ihm eine wichtige Rolle spielen, aber doch etwas Anstößiges haben, etwas Anstößiges, das zu ihrer Entschärfung führt. Um eine nötige Verschärfung dieser Begriffe soll es im Folgenden aber gehen. Zuvor schreibt mir ein Wort zum Freiburger Husserl und zum Husserlschen Freiburg am Platz, obwohl ich weiß, dass ich hier Eulen nach Freiburg trage. Trotzdem einige Worte dazu. Die Problematik, um die es im Folgenden geht, also manches anvertraute, was er nicht für publikumsreif hielt und es auch nie erfüllt wurde. Gerettet wurden diese Schriften bekanntlich durch das beherzte Eingreifen eines jungen französischen Franziskaners, des Paters Valbreda, der es im belgischen Diplomatengepäck nach Löwen schaffte. Daher also das Löwenarchiv, ergänzt durch weitere Archive wie die Archive in Paris, Köln und eben auch Freiburg. Und drei davon sind ja hier vertreten. Der Jubilar Husserl kam vor 150 Jahren im mährischen Jütland auf die Welt aus deutscher Familie, geboren in der Nähe übrigens von Sigmund Freud. Er kam über Wien, Jena, Göttingen, schließlich nach Freiburg. Ferienorte wie Bernau, St. Peter und St. Märten tauchen in den Handschriften auf wie Gedankenadressen. Dass der Begründer der Phänomenologie, nämlich seine Frau, lange am Fuße des Loretto-Berges residierte, in den letzten Jahren aus den Bahnen der Normalität geworfen wurde, ist für Freiburger nichts Neues. Dass Husserl es sich aber nicht nehmen ließ, die Rückseite des amtlichen Schreibens, das ihn aus der Universität verbannte, mit philosophischen Notizen zu bedecken, ist mehr als eine Anekdote. Dazu zitiere ich Hermann Hübbe: Das ist ein Fall des Weitermachens, dessen Würde der des Satzes Noli turbare circulus meus nicht nachsteht. An dieses und Ähnliches könnte man denken, wenn nun über Normalität nachgedacht wird. Doch am nachhaltigsten bedenkt man eines Philosophen, wenn man seine Gedanken weiterdenkt. Die viel zitierten Sachen selbst, griechisch Autarta Pragmata, auch das ist ein Wort von Platon, zu den viel zitierten Sachen selbst kehrt man zurück, indem man weitergeht, nicht unbedingt geradlinig, sondern vielfach im Zickzack, wie Husserl selbst schon ganz früh in den logischen Untersuchungen für sich selbst in Anspruch genommen hat. Dazu eine Bemerkung von Jenseits des Rheins von Roland Barthes, die Husserls weit gestreute Wirkung verrät. Roland Barthes setzt der geraden Linie das Zickzack entgegen und schreibt, ich zitiere, das Widerspiel, der Gegenmarsch, die Widrigkeit, die Verleugnung, die Zurückbewegung einer Hinbewegung, die Bewegung des Z als des Buchstabens des Abweichens. Mit dieser Heterographie, die beim Buchstaben ansetzt, sind wir schon mitten in der Sache, die ich im Folgenden aporetisch entfalten möchte. In einem ersten Teil spreche ich über die Zweideutigkeit der Normalität. Zweideutig ist das Phänomen, aber auch die Behandlung des Phänomens durch Husserl selbst. Wovon ist bei der Normalität die Rede? Die Wortbedeutung hilft nur ein Stück weiter. Norma oder griechisch Kanon bedeutet Richtmaß, verkörpert in Geräten wie Richtschnur, Winkelmaß oder Zollstock. Norm ist, so können wir sagen, etwas, nach dem sich etwas anderes richtet. Husserl beginnt, wie so oft, mit der Wahrnehmung. Er beginnt sehr elementar. Einige Beispiele. Er beginnt mit etwas wie der Röte einer Tischdecke, die wir als Attribut behandeln, auch dem Gegenstand zuschreiben. Doch diese Röte findet sich nur bei normaler Beleuchtung. Rot ist sie nicht, wenn wir eine Sonnenbrille aufsetzen. Wenn man Farbschatten in Betracht zieht, etwa in Monets Malerei und viele andere Umstände mehr. Auch Platons Höhlengleichnis, das im Sonnengleichnis folgt, könnte man als ein Beleuchtungsexperiment interpretieren. Andere Beispiele: bei organischen Wesen wie dem Apfel kommt der Reifegrad hinzu, die Pigmentbildung, ob ein Apfel rot oder grün ist. Das gerötete Gesicht zeigt Zorn an oder Fehler. hinzukommt, die Normalgröße auf das normale Gewicht. Ich nehme ein Beispiel aus dem sozialen Alltag dieser Tage. Ein Hartz-IV-Empfänger ging vor Gericht, weil er mit den Sonderausgaben, die er seiner speziellen Körperlichkeit verdankte, mit dem Normalsatz für Arbeitslose nicht zurechtkam. Ein Beispiel, dass das Normale ja weit in die sozialen Bereiche hineinragt. Norm bedeutet nun eine weitere Bestimmung, bedeutet nicht nur, dass etwas sich nach einem nach anderem richtet, sondern es bedeutet das, was man gemeinhin sagt oder tut. Dieses Mann, das sage ich in Freiburg auch, hat nichts mit Uneidlichkeit, zu tun. Es ist das Mann, ohne dass es überhaupt keine Alltagssprache und auch kein Alltagsverhalten gibt. Das, was man gemeinhin sagt und tut, ist normal. Ein Beispiel von Husserl, das sehr altväterlich klingt, aber mir trotzdem gefällt. Wer einen Gruß nicht erwidert, der ist ein Flegel, so in den Nachlassschriften von Husserl. Das verweist auf die Selbstverständlichkeiten, die inzwischen auch nicht mehr so selbstverständlich sind. Normalität bedeutet also, betrifft also auch unser eigenes Verhalten, sofern es sich nach anderen richtet. Wie aber steht es mit dem, was Hannah Arendt in Bezug auf die Mordverwaltung von Eichmann als erschreckende Normalität bezeichnet? An welcher Norm misst sich die Normalität? Norm ist nicht einfach Norm. Sprachlich erfinden wir auch eine Vielfalt. Wir sprechen von anormal, ohne R. Das bedeutet ungleichmäßig, uneben, griechisch anormalos. Auf der anderen Seite sprechen wir von abnormal. Das verweist auf ein Richtmaß, das lateinische abnormis, das was von einem Richtmaß abweicht. Dazwischen haben wir noch ein Wort wie anormal, das etymologisch zusammengestoppelt ist aus beiden Sprachwurzeln. Wichtige Unterscheidungen, die hier zu machen wäre, die ich nur andeute, wäre einerseits eine funktionale Normalität. Die Leitdifferenz ist die hier, das funktional oder dysfunktional. Und auf der anderen Seite eine praktisch-soziale Normalität. In diesem Sinne spricht Husserl auch von Gemeinschaftsnorm. Die Leitdifferenz ist in diesem Falle die von ordnungsgemäß oder ordnungswidrig. Verstöße gegen die soziale Normalität haben nicht bloß widrige Folgen, wie auch ein Verstoß gegen Funktionalgesetzmäßigkeiten, sondern sie ziehen eine Sanktion nach sich. Von daher ergibt sich schon für Husserl eine Stufenfolge von der Sitte oder des Ethos über das Recht zur Sittlichkeit oder Moral. Das bedeutet eine zunehmende Strenge der Verpflichtung. Nun, dies ist nichts besonders Originelles. Ähnliches finden wir schon bei Max Weber oder bei Ebel Durkheim oder vielleicht schon bei Kant. Die Frage ist, wie die Gewichte bei diesen verschiedenen Arten der Normalität gesetzt werden. Ich komme zu meinem zweiten Teil, Normalisierung zwischen Orthologie und Heterologie. Husserl hat an manchen Stellen, eigentlich nur an wenigen Stellen, diese ungewohnte Begriffsprägung gewählt. Er spricht nicht nur von Orthologie und Heterologie, sondern auch von Orthoästhesie in Bezug auf die Wahrnehmung und Heteroästhesie in Bezug auf abweichende Formen der Wahrnehmung. Diese Unterscheidung zwischen Orthon und Heteron unterliegt verschiedenen Gesichtspunkten, die ich hier durchgehen möchte, um das Problem in das sternscharfes Licht zu rücken. Der erste Gesichtspunkt, die Normalität ist konstitutiv für die Erfahrung, für die Sinnlichkeit, für Zeit und Raum, für Leiblichkeit und Gemeinsamkeit. Sie betrifft das Wie des Erscheinens, also die Sache selbst und nicht einen bloßen Anschein. Damit gehört sie mitten in den Kern der Phänomenologie, Beispiel für das, was hier auf dem Spiel, ein Beispiel für das, was hier auf dem Spiel steht, finden wir schon bei Kleist in einem Brief an seine Verlobte. Verwirrt durch seine Kantlektüre bestellt Kleist dort die Mannfrage, ich zitiere: Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche die dadurch erblickten, sind grün, und nie würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört. Soweit dieses Zitat. Die Frage, die Kleist hier stellt, ist keine Frage der bloßen Rhetorik, sondern dahinter steht der Zweifel, ob uns überhaupt noch etwas an Wahrheit bleibt, wenn man in einem solchen Seekäfig eingeschlossen ist. Übrigens hat Nietzsche dieses Zitat aufgenommen in einer der unzeitgemäßen Bemerkungen und er rühmt Kleist darüber, dass er Kant nicht einfach pragmatisch betrachtet, wie der Körper, der auch wenn es ist, so müssen es hinnehmen. Das Erschrecken darüber, dass wir eigentlich nur in unserem eigenen Sehen eingeschlossen wird, ist etwas, das unsere Verwunderung wachhalten sollte. Bei Husserl findet sich ein ähnlicher Gedanke ins theologisch-dämonische gewendet. Das ist ein Erbe von Descartes und Genius Malignus. Ich zitiere Husserl: Sollen wir sagen, Gott sieht die Dinge, wie sie an sich sind, und wir durch Sinnesorgane, die eine Art verwirrende Brille sind? Er gibt sich selbst die unerschreckende Antwort, er sagt, würde Gott Farben nicht sehen, dann wäre Gott eben farbenblind. Also ein Satz, der zeigt, dass die Farben nicht irgendwo nur irgendwelche Oberflächen betreffen. Weiter kann man nicht gehen, wenn Gott selbst mit der Farbe zusammengebracht wird, oder der Anspruch wenigstens, dass auch ein göttliches Sehen mit Farben zu tun haben müsste. Das Argument, das hinter diesen Zitaten steht, ist folgendes: Es wäre sinnlos, sich über die richtigen Qualitäten zu streiten, ohne sich auf erfahrbare Qualitäten zu beziehen. Kein Gehör, auch kein richtiges Gehör. Ohne Gehör kein richtiges Gehör. Ohne Nase keine richtige Nase. Heute findet sich bei manchen Neurophilosophen, ich sage eher Neurophilosophen als Neurologen, so etwas wie das reale Gehirn als eine gottgleiche Instanz. Das Problem ist ähnlich beschaffen. Alles, was bei uns in unserem Bewusstsein geschieht, ist sozusagen ein Produkt eines realen Gehirns. Das ist ein ähnliches Argument, das Gleis schon im Anschluss an Kant ins Spiel gebracht hat. Wenn wir von Qualitäten in der Erfahrung ausgehen, so bedeutet das, dass Erfahrungsnormen vorprädikativ und pränormativ sind, dass sie zu den Strukturen der Erfahrung selbst gehören, ohne die es gar nichts zu beurteilen und zu bewerten gäbe. So viel zum ersten Gesichtspunkt. Normalität ist konstitutiv für die Erfahrung. Der zweite Gesichtspunkt, die Differenz Orton-Heteron, hat einen besonderen Charakter. Dem Richtigen steht nicht das Falsche entgegen, sondern das andere, griechisch Heteron. Der entsprechende Logos bedeutet hier eine allgemeine Ordnungsfunktion. Husserl spricht auch von einem Logos der ästhetischen Welt, also der Wahrnehmungswelt. Logos ist hier nicht bloß das Denken, sondern überhaupt der geordnete Zusammenhang in der Erfahrung. Der entsprechende Logos zerteilt sich selbst in Richtigkeit und Andersheit. Diese Orthologie lässt sich fortsetzen in Instanzen wie Orthographie, das kennen wir ja auch, Orthodoxie, Orthopädie, Orthogenese, Orthokinese, Orthopraxis. Denn bei all diesen Instanzen stellt sich die Frage, wie hier das jeweilige Heteron, das andere, das Abweichende, beschaffen ist. Nun der dritte Gesichtspunkt. Wort Widerstreit. Also heute ist alles etwas kurzatmiger. Man denkt, das ist also Jutta. Das Wort ist aber ein sehr altes. Griechisch heißt es einfach Mache, der Kampf. Zu Zeiten von Locke heißt es Repugnantia, etwas widerstreitet. Husserl nimmt diesen Gedanken auf. Es handelt sich bei einem Widerstreit, eine Unstimmigkeit in der Erfahrung selbst. Wir erfahren etwas, was nicht zusammenpasst, im Gegensatz zu einem Widerspruch, der im Sagen und Tun auftritt. Und viele wegen sich immer zugleich auf die Ebene des Widerspruchs, aber der Widerspruchsargument, der Widerstreit, reicht tiefer, erreicht in unsere Erfahrung hinein, nicht erst in das, was wir über das, was wir erfahren, aussagen. Wir haben es hier also mit einem Erfahrungskonflikt zu tun. Dieser lässt sich sprachlich ganz einfach ausdrücken: Es stimmt etwas nicht. Wenn ich mich dann sage, ich kenne mich nicht aus, es stimmt etwas nicht, dieses passt nicht zu jenem. Das bewegt sich auf der Ebene der Erfahrung, hat deshalb eminent auch mit der Phänomenologie zu tun. Ich verweise hier nur kurz auf den französischen Epistemologen und Medizinhistoriker Camoulin, der viel über die Normalität geschrieben hat, und er sagt ausdrücklich in seinem Buch Das Normale und das Pathologische: Normalität ist ein dynamischer, ein polemischer Begriff. Das heißt nicht eine harmlose Beschreibung von Dingen, die man so sieht, wie sie sind, sondern es ist ein dynamischer, polemischer Begriff. Warum? Weil Normalität darin besteht, gerade zu machen, zu richten, also richtig zu machen, was nicht an sich schon gerade ist. Es wird, wie wir Deutschen sagen, etwas zurechtgebogen. Da liegt immer ein Moment des Kämpferischen, auch des Gewaltsamen darin. Damit bin ich schon bei dem vierten Gesichtspunkt. Normalität hat zu tun mit einem Prozess der Normalisierung. Das ist keine statische Bestimmung, sondern ein dynamischer. Etwas wird normal, und das ist nun der entscheidende Punkt. Etwas wird normal, was nicht selbst schon normal ist. Deshalb ist Normalisierung etwas, das produktiv ist, die Erfahrung ändert. Es hat zu tun mit Kontingenz, nämlich damit, dass etwas so in der Erfahrung erscheint und nicht anders. Der fünfte Gesichtspunkt: der Widerstreit erreicht verschiedene Ausmaße, nimmt verschiedene Ausmaße an. Er kann intrasubjektiv in der eigenen Erfahrung auftreten. Unstimmigkeiten wie etwa, ich sehe etwas im Tageslicht oder in der Dämmerung oder im Dunkel. Ich sehe etwas durch die Luft oder im Nebel. Das Nebelhafte spielt bei Husserl öfters eine Rolle, auch schon Ideen 1, sehen Horizont, das heißt nebelhaft, eine gewisse Undeutlichkeit. Inzwischen sprechen wir auch von Lichtverschmutzung, die Nacht zum Tag macht, wo also die Lichtverhältnisse als Ganze betroffen sind. Das sind Anormalitäten auf einer sehr elementaren Stufe. Intrasubjektiv, es können Unstimmigkeiten auftreten bei der schon erwähnten farbigen Brille. Es gibt die Aufspaltung der Sinnesorgane, auch darüber spricht Husserl, zum Beispiel am Überkreuz der Finger. Oder beim schielenden Doppelblick mit zwei Augen, die koordiniert werden müssen in ihren Blickrichtungen. Es gibt Widersprüche zwischen Tasten und Sehen. Und hinzu kommen Zustände, die durch die Einnahme von Drogen verursacht werden. Auch darauf ging Husserl ein. Das berühmte Santonin, das man einnimmt und das alles gelb zeichnet. Oder schließlich die Träume, in denen wir auch etwas sehen, aber ganz anders als im Wachen. Wie hängt eines mit dem anderen zusammen? Über die intrasubjektiven Widerfahrnisse und Widerstreitigkeiten gibt es intersubjektive und inneranimalische Unstimmigkeiten. Auch die Tiere kommen hier ins Spiel. Ich erwähne diese Stellen, das steht sich meist alles im Nachlass. In großen Schriften kommen die Tiere kaum vor, aber die Nachlassschriften, die Sie im Archiv lesen können, können auch etwas von gewohnten Bahnen ablenken. Husserl erwähnt durchaus auch die Normalität der Tiere, ich komme gleich nochmal darauf zurück. und er auch in Bezug auf die intersubjektive Unstimmigkeit erörtert er einen Grenzfall, den er nennt Wahrnehmungsverrücktheit. Das Wort Verrücktheit auf als eine soziale Unstimmigkeit, die verhindert, dass wir überhaupt eine Welt haben. Und das beginnt, wie gesagt, schon elementar, kann beginnen auf der Ebene der Wahrnehmung. Wir haben hier also fließende Übergänge zwischen normalem und pathologischem, nicht unähnlich den Annahmen, die wir hinter Sigmund Freud finden. Wichtig nun für die Problematik der Normalität ist folgendes: Husserl geht aus von einer Relativität und einer Pluralität der Normalität. Normalität taucht immer im Plural auf, weil das so nicht anders eine Alternative darstellt, die sich nicht einfach verallgemeinern lässt. Dazu nun Husserl mit einer großen Hartnäckigkeit: Der Farbblinde hat seine Orthologie, seine Richtigkeit. Also auch Blindheit ist kein bloßes Defizit, sondern eine andere Erfahrung. Husserl spricht von dem normalen Embryo, das auch zur Vorgeschichte eines Selbst gehört. Er erwähnt die Tiere, erwähnt Ameisen, Ratten und Hunde, die nicht nur ihre eigene, sondern teils auch ihre den Menschen überlebende Normalität haben. Was Husserl hier in diesen Überlegungen und Notizen ins Spiel bringt, ist das, was die von der Phänomenologie inspirierte Psychopathologie und Psychiatrie in der Weise bestimmt, dass man es bei pathologischen Phänomenen mit einer anderen Ordnung zu tun hat und nicht mit einem bloßen Defizit. Das findet sich bei Autoren wie Kurt Wolfstein, der Frankreich, Amerika auch eine Rolle gespielt hat, jüdischer Emigrant ebenfalls und bei vielen wie Binswanger, Eugen Minkowski und anderen. Pathologien sind kein bloßes Defizit, sondern es sind andere Ordnungen, die auch der Arzt als solche lernen muss, wie man eine fremde Sprache lernt. Ich überspringe nun einen Punkt, um mich nicht zu lange aufzuhalten, aber ich möchte diesen Punkt doch wenigstens benennen. Es gibt Instanzen der Normalisierung, die Erfahrung sozusagen ständig modellieren. Das betrifft bestimmte Modi der Darstellung, Mentalitäten, Praktiken, Techniken und Techniken, die wiederum in gewissen Zwischeninstanzen kooperiert sind. Es sind Zwischeninstanzen, die Art und Weise bestimmen, wie wir die Dinge erfahren und mit ihnen umgehen. Diese ganze Zwischeninstanz betrifft das Wie der Erfahrung, ist also ein elementares Moment der Erfahrung selber. Es betrifft Gestalten, die sich, wie Husserl es nennt, sedimentieren, Ablagerung von Sinn im Laufe des Werdens und der Geschichte. Und diese Instanzen der Normalisierung betreffen die Habitualisierung. Sie verkörpern sich in den Gewohnheiten unseres Verhaltens über den Augenblick hinaus. Das, was man Kultur nennt, lässt sich also auch bestimmen als eine Art von Normalwelt. Eine Normalwelt, das heißt immer unter anderem. Dieses erfordert eine Menge von Detailuntersuchungen, wo die Phänomenologie mehr als bisher mitreden sollte. Ich selber habe zum Beispiel einen Begriff wie Phänomenotechnik von Bachelard aufgenommen, der bedeutet, dass bei den Phänomenen, bei dem, was sich zeigt, nicht nur ein Logos im Spiel ist, Phänomenologie, sondern immer auch eine bestimmte Technik, die Art und Weise, wie das Erscheinen selber modelliert und hergestellt wird. Das war ein Einschub, der sehr viel Zeit bräuchte, wenn ich da ins Detail gehen wollte. Ich komme zu meinem dritten Punkt: Entschärfung des Widerstreits durch Optimierung und Finalisierung. Entschärfung des Widerstreits durch Optimierung und Finalisierung. Hier beginnt meine kritische Wende in Bezug auf Husserl. Die phänomenologische Unerbittlichkeit, mit der Husserl die Relativität und in Schlaf, bis in Wahnsinn, bis in die Tierwelt. Diese Unerbittlichkeit hat ihren Preis. Denn was ihr droht, so unser selber, ist ein Relativismus, der nämlich dann entsteht, wenn man die Normalitäten als letzte Tatsachen behandelt. Als etwas, das einfach so ist, wie es ist. Dies führt zu einem Normalismus, wie ich es nenne, wo die Normalität, die auf einen Prozess der Normalisierung zurückweist, sich nur an die Resultate hält, die wie Tatsachen gegeben sind. Husserl war zu seiner Zeit mit einem gewissen Tatsachenpositivismus konfrontiert. Er sprach, was inzwischen auch Wissenschaftstheoretiker seit langer Zeit tun, von einem Aberglauben der Tatsachen. Also Wissenschaftstheoretiker sprechen von theoriebeladenen Begriffen. Es gibt keine bloßen Tatsachen. Ein Aberglaube der Tatsache, der auch seine praktische Auswirkung hat, nämlich wer diesem Aberglauben anhängt, so Husserl, wird zu einem bloßen Tatsachenmensch, der also auch nur noch in dem faktischen Geschehen mitschwimmt. Ein solcher Relativismus, der sich auf feste Normalitäten oder gegebene Normalitäten beschränkt, führt zu einem Kampf auf Leben und Tod, wenn Normalitäten aufeinander prallen oder wenigstens latent im Hintergrund gegeneinander stehen. Das betrifft ökonomische Konflikte, ideologische Konflikte, auch religiöse Konflikte, wo jeder seinen Gott hat, seinen Normalgott, und er den einen Normalgott gegen den anderen kämpfen lässt. Es hat eine gewisse Komik, dass im Ersten Weltkrieg auf dem Koppelschloss stand: Gott mit uns. Die Franzosen hätten dasselbe schreiben können, und der arme Gott wäre sehr viel zufrieden gewesen, wenn er einmal mit denen hätte kämpfen sollen. Also hier greifen die Konflikte massiv auch in die Erfahrung ein. Das, was man Clash of Civilizations nennt, wie man mit dem Problem umgeht, hat mit dieser Problemlage zu tun. Husserl sucht nun, diesen letzten Widerstreit zu entschärfen, indem er nach einer Vernunftmenschheit Ausschau hält, und zwar auf der Ebene der gemeinsamen Erfahrung und der gemeinsamen Erfahrungshorizonte. Er spricht da von einer Gemeinwelt. Auch dort bleibt immer auf der Ebene der Erfahrung nicht die Menschheitsideen, also Ideologien, sondern bestimmte Erfahrungen. Er geht aus von einer Menschheitserfahrung, von einer Erweiterung der Erfahrung in Bezug auf eine Menschheitserfahrung. Er sucht also Lösungen nicht als gedachte Lösung im normativen Überbau, das nennt er Idealisierung. Ideen, bloße Ideen sind zu schwach, um die Erfahrung überhaupt in Gang zu setzen, sind kraftlos. Man braucht das, was ein Vorredner Nietzsche hatte, eine Idee-Force, eine Idee, die eine bestimmte Kraft hat, in dem Husserl die Frage dahin treibt, auf diese Ebene der Erfahrung selber, ist er wiederum in der Nähe von Nietzsche, den er, so viel wie ich weiß, überhaupt nie erwähnt. Ich habe überhaupt keine Erwähnung gefunden. Aber es gibt ja auch Verwandtschaften, die in der Sache liegen. Und die Vorsicht, sie auszusprechen. Bei manchen Autoren ist die Vorsicht groß. Es gibt Mutti, wie die Französischen sagen, verfemte Autoren, die man möglichst nicht erwähnt. Die Archivforscher wissen mehr, vielleicht ist es, habe ich die Stellen noch nicht gefunden, also mir ist es in Bezug auf Nietzsche so gegangen, wo die Stellen gibt, wo die Nähe sehr offenkundig ist. Nun, Husserl wählt den Weg der Entschärfung, die ich hier in drei kurzen Schritten charakterisieren möchte. Erstens, er geht aus von einem Urbestand, wie er es nennt, ein Urbestand der Normalität, einem ureigentlichen, da ist doch etwas heiligerische Nähe, obwohl Husserl manche Begriffe geprägt hat, man weiß nicht, wie Aufnahme von heiligerischen Begriffen oder als sie vorher gehabt, also Selbstaffektion kommt auch bei Husserl vor. Also hier das Urbestand ist das Ureigentliche gegenüber dem Fremden und dem Anderen. Hier finden wir eine Ambivalenz bei Husserl, das Fremde und Andere, das Heteron, das durch alle Erfahrungsregister geht, wird zunächst als Differenz eingeführt aber doch, wenn es um die Entschärfung der Problematik geht, auf Eigenes und Gemeinsames zurückgeführt. Man kann sagen, dass Husserl von einer Uraneignung des Fremden ausgeht. Das Eigene ist sozusagen der Empfangsort für das Fremde, von dem aus das Fremde sich konstituiert. Auf ähnliche Weise gibt es eine Urnormalisierung des Anormalen. Es gibt einen normalen Grundbestand. Ich darf vielleicht, was das Fremde angeht, daran erinnern, ich habe hier schon einmal einen Husserl-Vortrag gehalten. Ich habe nachgeschaut, das war 1988, als das 50. Todesjahr gefeiert wurde. Da habe ich einen Vortrag über die das Erfahren des Fremden bei Husserl und die Kritik ging in eine ähnliche Richtung, wie die ich jetzt an der Frage der Normalität übe. Also erstens, Husserl geht aus von einem Urbestand der Normalität, der sozusagen in sich gesichert ist. Zweitens, die Richtigkeit des Logos wird mit einem Optimum zusammengebracht. Zwar hat man ja zunächst relative Optima an, erinnere an die verschiedenen Normalitäten, auch der Blick des Adlers hat ein relatives Optimum, oder auch die Erfahrung des Kindes. Er kommt dann aber doch zu einem optimalen System, also einem schlechthinigen Optimum, durchgängigen Optimum. Dieses charakterisiert er damit, dass hier ein größerer Reichtum an Differenzierungen zu finden ist. Also das Bessere und schließlich das Beste ist das, was alle möglichen Differenzierungen in sich enthält. Mit diesem Gedanken nähert sich dem, was Merleau-Ponty nennt, eine erweiterte Vernunft. Aber die Frage ist doch die, ob sich eine endliche Ordnung unendlich erweitern lässt. Ob es nicht dann doch wieder eine Idealisierung ist, wie Husserl sie sonst als eine sekundäre Methode beiseite tut. Der dritte entscheidende Punkt, wiederum die Entschärfung der Normalität des Widerstreits. Husserl geht aus von einem fortschreitenden Prozess, der auf ein letztes Ziel hinausgeht, auf ein letztes Talas, also von einem Prozess genereller Finalisierung. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um zielbetonte Prozesse, sondern um eine Finalisierung, dass der Gesamtprozess der Erfahrung und dann am Ende auch der Geschichte auf ein einheitliches Ziel zugeht. Wie steht es dann aber mit der Kontingenz von Stiftungsereignissen, die bestimmte Epochen und Kulturen prägen? Husserl hat diesen Begriff der Stiftung wieder noch Heidegger aufgenommen als einen kontingenten Einschnitt in die Geschichte, wo sozusagen neue Rechnung aufgemacht wird. Wie lässt sich das vereinbaren mit einer generellen Finalisierung? Der Widerstreit wird am Ende dann doch einem Widerspruch. Eine Annäherung an Hegel gibt es einen Widerspruch ohne Dialektik. Es gibt Formulierungen, wo Husserl beides dann doch verwischt, den Widerstreit in der Erfahrung mit einem Widerspruch im Sinne einer Setzung, die eine andere Setzung gegenübersteht. Der Finalismus scheitert aber, so mein Einwand, daran, dass es bei kontingenten Ordnung keinen übergreifenden Maßstab gibt, der die Erfahrungsbrüche überbrücken ließe. Ich nehme einige Beispiele, welche Schriftart ist das Optimum, unsere alphabetische Schrift oder die bildhafte Schrift der asiatischen Kulturen. Das ist keine rhetorische Frage. Hegel hat sich die Frage gestellt und hat gesagt, eindeutig, die alphabetische Schrift, die hat einen höheren Abstraktionsgrad, bei Bildern muss man immer wieder die Vorstellung einsetzen, ist immer im Konkreten. Also eine wirkliche Sprache muss abstrakt arbeiten. Schon Humboldt sagt, es sind zwei Optionen der Menschheit gefunden, die durch die Bilder geht, die östliche Form und die alphabetische Schrift, die bei uns maßgebend ist. Also die Frage, gibt es hier ein Optimum, wie eine Schrift am besten ihre Funktion erfüllt? Oder, weil wir bei der Sprache sagen, wir lieber Griechisch oder Chinesisch lernen. Wo ist das Optimum? An meinem Gymnasium in Essen, wo ich noch Griechisch gelernt habe, kann man jetzt Chinesisch lernen, was mir auf eine Weise gefällt. Aber eine Alternative daraus ist, und das Chinesische ist Optimum, eine absolute Annahme. Der andere Form des Widerstreits etwa die Risikobereitschaft. Selbst wenn man ein sehr rationales Spielmodell einsetzt, wissen wir, dass die Wahl des Risikos, die Risikobereitschaft nicht selbst wieder nach diesem Modell erklärt werden kann. Es gibt ja Alternativen, die sich auch bis in die politische Formationen auswirken. Was ist besser als Gotik oder Renaissance? Das ist fast eine rhetorische Frage, weil keiner sagen würde, das eine ist besser, aber wie geht man dann mit der Kunst um, die auch ein ganz entscheidendes Moment in unserer Geschichte ist. Kurz gesagt, im Falle inkommensurabler Lebensformen und Denkformen gibt es zwar Optima, also Steigerungsformen, etwas Besseres, aber nicht ein einziges Optimum, das den ganzen Prozess steuern könnte. Ich komme zum vierten und letzten Punkt, an den Grenzen der Normalität und über sie hinaus. Ich möchte abschließend in einem kurzen Ausblick eine Alternative skizzieren. Sie geht von dem Kernsatz aus, was normalisiert wird, ist nicht normal. Und was zurechtgebogen wird, ist nicht in sich geraten. Also die Kontingenz einer Ordnung, die eingreift in die Erfahrung und die nicht bloß wiedergibt, was schon in Ordnung in Erfahrung da ist. Also was normalisiert wird, ist nicht normal, es wird normalisiert. Ich zitiere dort einen Autor, den man hier nicht unbedingt vermutet, nämlich Novalis. Da steht es an einer Stelle ganz lapidar. Krumme Linie, Sieg der freien Natur über die Regeln. Das ist nicht ein neues Primat umzuwandeln, aber doch ein korrigierender Umgang mit der Regeln. Die krumme Linie ist nicht einfach krumm. Man muss auch nicht alles krumme gerad sein lassen, sondern in der krummen Linie liegt etwas Erfinderisches, wie es jeder Maler kennt mit seinem Stift, der nicht bloß einen fertigen Strich nachzieht, sondern eine bestimmte Richtung erprobt. Von daher ergibt sich eine Korrektur, die Möglichkeit einer Korrektur der russischen Entschärfungsstrategie, die auf eine Verschärfung der Problematik hinausläuft. Ich nehme die drei Gesichtspunkte, die ich bei Husserl gefunden habe, nämlich ein Urbestand, Optimierung, Finalisierung auf und setze dagegen Alternativen. Die erste Korrektur. Statt eines Urbestandes an Normalität müssen wir ausgehen von einer Urdifferenz von Normalem und Anormalem. Nehmen wir die Grundformel, die für Phänomenologie und Hermeneutik gängig ist. Etwas erscheint als etwas oder etwas wird als etwas verstanden. Darin liegt zugleich, etwas wird so und nicht anders so und nicht viel mehr anders verstanden, ist so und nicht viel mehr anders gegeben. Dieses berühmte phänomenologische oder hermeneutische Als, wie Heidegger es nennt, ist in sich selektiv und exklusiv. Ein so und nicht anders. Und deshalb am Anfang schon, wenn wir diese Grundformel anwenden, etwas erscheint immer als etwas, so liegt darin schon eine Differenz. Im Konfliktfall ist es nicht so, dass es keine Gründe gibt, aber es gibt keine zureichenden Gründe, dass es Homo sein soll und nicht anderes. Ich zitiere in diesem Zusammenhang Robert Musil, einen jüngeren Zeitgenossen von Husserl, der übrigens auch in die husserlische Logiklösung hineingeschaut hat. Husserl wollte seine zentrale Figur Ulrich zunächst anders nennen. Also schöner Einfall, da kommt das anders wieder vor. Ich zitiere eine Stelle. Man kann nirgends einen zureichenden Grund dafür entdecken, dass alles gerade so kam, wie es gekommen ist. Es hätte auch anders kommen können. Was übrigens nicht heißt, dass es ganz anders hätte kommen können. Es hätte auch anders kommen können. Ich selbst habe dieses formuliert dann als ein Prinzip vom unzureichenden Grunde. Natürlich eine Replik auf Leibniz, dem Husserl, so viel ich meine, so weit Folge leistet. Unzureichende Gründe, das heißt, entstehen Lücken in der Begründung und in diese Lücken springen Normalitäten ein. Normalitäten sind sozusagen Supplemente im Sinne von Derrida, die etwas ersetzen, was nicht völlig ersetzt werden kann und darin genau Die zweite Korrektur betrifft die Optimierung. Statt einer unbeschränkten Optimierung würde ich ausgehen von Steigerungsreihen und Steigerungsformen im Plural. Dass die Steigerung notwendig ist, scheint mir ebenso naheliegend und offensichtlich. Ohne Steigerung und ohne Intensivierung unserer Erfahrungen und unserer Bemühungen mit der Erfahrung würde alles am Ende auf Undifferenziertes, auf Gleichgültiges hinauslaufen. Alles würde am Ende in das fahle Licht der Gleichgültigkeit gerückt, in der Weise, dass nichts mehr da ist, was den Streit lohnt. So kann man den Widerstreit natürlich auch entschärfen. Gegen eine solche Indifferenzierung der Erfahrung setze ich Momente der Unumgänglichkeit und Unausweichlichkeit, die zusammenhängen mit unserer leiblichen und situativen Verankerung in der Welt, in der natürlichen und in der sozialen Welt. Husserl selbst sprach in diesem Zusammenhang von einer faktischen Notwendigkeit, Sartre ist ihm darin gefolgt. Diese faktische Notwendigkeit zeigt sich darin, dass der Leib als eine Art Urnorm fungiert, so wie die Muttersprache als eine Art Ursprache fungiert. Das bedeutet, eine Urnorm, der Leib als Urnorm, die Muttersprache als Ursprache, dass jeder Beweis, auch jede Wahl zu spät käme. Keiner von uns hat zu sprechen begonnen, indem er den Entschluss gefasst hat, Deutsch zu sprechen. Er hat schon Deutsch gesprochen, als überhaupt der Gedanke kam. Er könnte auch eine andere Sprache lernen oder wählen. Wir bewegen uns also in einen unumgänglichen, unausweichlichen, weil der Anfang schon gemacht ist. Selbst wenn wir auf ihn zurückkommen und ihn kritisch befragen. Diese Ursprache und Urnorm ist nicht, bedeutet nicht ein Bestes, sondern es bedeutet das, wovon wir ob gern oder ungern ausgehen. Wir haben hier Singularitäten im Plural. Nochmal Musil, es gibt bei ihm gleich am Anfang seines großen Romanes die schöne Geschichte von Ulrich, der einen Aufsatz verfassen soll, warum ich meine Nation nicht die beste finden darf. Das hat mit der Kontingenz zu tun. Das ist auch nicht die schlechteste. Das schlechteste war eine Selbstzerfleischung, die Sache nur umdreht. Nicht die beste, das heißt nicht die beliebige, weil er ja als Ulrich, als Österreicher auch nicht anders konnte, als von dort her die Frage zu stellen. Es gibt Unumgänglichkeiten, aber keine Maßstäbe, die schlechthin alles über einen Kamm scheren könnten. Übrigens, dieses Unumgängliche, Unausweichliche führt an einen Punkt, den man nicht durch als Urphänomen betrachten kann. Das ist ja auch ein psychologisches Motiv. Husserl manchen schnell bemerkt, er bezieht sich auf dieses Wort Urphänomen. Übrigens, Wittgenstein genauso, wenn er von Sprachspielen spricht. Urphänomen ist nicht etwas besonders Uriges, Anfängliches zu den Müttern zurück, sondern Urphänomene sind Phänomene, die unumgänglich sind, die selbst wenn ich es bezweifle, voraussetze. In diesem Sinne ist das Ego ein Urphänomen. Selbst wenn ich mich frage, wer ich denn bin, ob ich überhaupt dieses Ich bin, das ich dort meine, ist das Ich schon im Spiel. Ein Rest von Descartes bleibt dort, glaube ich, auch übrig im Sinne der Unumgänglichkeit. Die dritte Korrektur betrifft die Finalisierung. Die Frage stellt sich nach den Bewegkräften der Steigerung, wenn ein einheitliches Ziel ausfällt. Das ist auch ein eminent kulturelles Phänomen, weil die Zukunftsperspektive ist ziemlich geschwunden, wenn man 100 Jahre zurückdreht, weil die Zukunftsperspektive, die Aufstiegsperspektive, ob sozial oder kulturell, sozusagen eine selbstverständliche Annahme, die, ich weiß nicht, über Nacht oder allmählich doch verschwunden ist. Die Frage ist, welche Antriebskräfte gibt es denn dann noch? Bleibt dann nur übrig ein dauerndes Hin und Her, dass wir uns beliebig in diese oder in jene Richtung bewegen. Meine Antwort darauf, die ich hier nur ganz kurz andeuten kann, liegt in der Annahme einer responsiven Phänomenologie, die davon ausgeht, dass all unser Reden und Tun antwortet auf etwas, das uns affiziert,
das uns anspricht, das uns in Anspruch nimmt, das uns provoziert. Wir haben hier es mit Affektionen zu tun, die über den normalen Sinnbestand hinausschießen und die von den normalen Regelungen abweichen. Ich nehme hier den Begriff der Affektion auf, der ja bei dem Spätwasser eine große Rolle spielt, der aber nie, denke ich, systematisch genug der Intentionalität, also der Ausrichtung auf Sinn und am Ende auch der Ausrichtung auf Ziele entgegengesetzt hat. Affektion bedeutet, dass uns mehr und anderes begegnet als das, was wir normalerweise darunter verstehen. Von dort her ließen sich auch ein Geschichtsform denken, die man mit Toynbee als ein Wechsel von Challenge und Response bezeichnen kann. Herausforderungen, wie etwa der 11. Juni war, der 11. September war eine neue Herausforderung für die westlichen Länder und Antworten darauf finden, die können verschieden ausfallen. Aber es sind Brüche in der Geschichte, die einen neuen Anfang voraussetzen. Und auch Darwin, der voriges Jahr gefeiert wurde, Darwin ist ja nicht mit dem Darwinismus gleichzusetzen, schon gar nicht mit dem Sozialdarwinismus, ein entscheidendes Moment, das auch Philologen beachten sollte, der Gedanke von Darwin, dass das Leben erfinderisch ist. Antwort auf neue Situationen der Umwelt, neue Lebensformen erfindet. Ideologisch kann man so etwas nicht denken. Man kann Ziele denken innerhalb eines Prozesses, partiell, aber das Ganze als Ziel denken, wie sollte man das Ziel überhaupt bestehen? Kommen nun als Ende das letzte seine Coda, ein kurzer Abgesang. Es bleibt die Gefahr eines Normalismus, der, wie ich schon sagte, darin besteht, dass der Normalisierungsprozess hinter seinen Resultaten verschwindet. Man bleibt im Normalen, das man nimmt, wie es ist. Zu diesem Normalismus kommt es dann, wenn es nicht Hemmschwellen gibt, an denen sich die Normalisierungswellen brechen. Ich nenne hier andere Eigenmöglichkeiten, die weit über die Philosophie hinausgehen, für solche Hemmschwellen, die die Normalisierung aufhalten. Einerseits künstlerische Experimente, etwa in der Malerei, um die Beispiele von vorhin zu bringen, die Freisetzung der Farbe gegen normale Farbeigenschaften, Farben, die eingebunden sind in die vertraute Welt der Dinge. Oder Klangexperimente der modernen Musik, die sich an der Grenze der tonalen Normalität bewegen. Dazu hören wir vielleicht gleich noch etwas. Das wären künstlerische Experimente, die sich zwischen Normalität und Anormalen bewegen. Hinzu kommen die Paradigmenwechsel, die den strengen Gang der Normalwissenschaften durchbrechen. Das ist bekannt genug, ich erwähne es nur. Die Pathologien erwähne ich ebenfalls noch einmal. Pathologien, die nicht ein bloßes Defizit darstellen, sondern Anlass sind für eine Neustiftung von Ordnung, für Erfindungen, für neue Lebensmöglichkeiten. Und schließlich Umbrüche in der Erfahrung selbst, wo Affektionen uns aus normalen Zusammenhängen herauslösen. Ich nenne zwei solche starken Affektionen, die auch ihren Rang auch in der Bestimmung der Philosophie gefunden haben, nämlich Erstaunen und Erschrecken. Wenn Platon sagt, die Philosophie beginnt mit dem Erstaunen, dem Taumazein, so bedeutet das eine Philosophie, die in bloße Schulphilosophie versinkt, in bloße Orthodoxie, wenn sie diesen immer wieder neu zu machen am Anfang vergisst. Dieser Anfang kann nicht darin bestehen, dass man im Überweg nachliest, die im DLD steht, die Philosophie beginnt im Staunen. Das heißt ja nicht Staunen, sondern bloß Theorien darüber entwickeln. Und Husserl war dem Gedanken sensibel, nah, immer wieder neu anfangen heißt, dieser Anfang ist nicht einfach in der Philosophie, sondern im Denken. Überqueren wir eine Schwelle, die nicht selber in die Normalität eingezogen werden kann. Von daher wäre auch die berühmte Phänomenologie, die phänologische Epoche, zu überdenken als ein Verfahren der Verfremdung, einer Blickveränderung, auch Sprachveränderung, aber auch Blickveränderung, in der neue Erfahrungen auftauchen. Ich komme zum Schluss. Normalität gehört also nicht bloß zur Infrastruktur der Erfahrung, sondern zu ihrem Widerstreit zwischen wirklichen und möglichen Normalitäten bildet den Springquell einer Erfahrung, die sich nicht nur wiederholt, sondern die immer wieder